Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des Episodencafés. Heute beschäftigen wir uns mit Wechselbürgern auf der Erde. Wir analysieren die DS9-Doppelfolge, die Front und das verlorene Paradies. Durch die Sendung begleiten sich Thorsten Kroke,
Malte Kirchner
und Jan-Patrick Schlame. Aber zunächst gibt dem Thorsten erstmal einen kurzen Überblick über den Inhalt.
Sisko und Odo werden zur Erde gerufen, da Wechselbürger aufgrund eines Anschlages dort vermutet werden. Mittels eines Sabotageaktes wird die Stromversorgung der Erde außer Kraft gesetzt. Durch die entstandene Paranoia vor den Gründern setzt ein gewisser Admiral Layton mit Sisko das Kriegsrecht auf der Erde durch. Dies wird allerdings von Layton dazu benutzt, die Kontrolle über die Regierung zu erlangen. Sisko und Odo entdecken, dass die Sabotage von einer Kadetteneinheit des Admirals initiiert wurde und aufgrund der Paranoia der geplante Staatsstreich nicht bemerkt wird. Beide decken danach durch Beweise den Komplott auf. Soweit die Inhaltsangabe, jetzt folgen unsere Analysen. In der ersten Hälfte der Handlung sieht es wirklich so aus, als wenn die Gründer die Erde infiltrieren. Die Szenen mit der Bombe oder das Ersetzen von Layton, um Odo zu beleidigen, sprechen dafür. Allerdings wendet sich das Blatt in der zweiten Handlungshälfte. Hier kommt heraus, dass die Red Squad, eine spezielle Kadetteneinheit, von Layton beauftragt wurden, die Energieversorgung zu sabotieren. Die entstandene Paranoia und Angst vor einer möglichen Invasion des Dominion macht sich Layton zunutze, um die Regierung erst zu entmächtigen und dann zu stürzen, was ein wirklich listiger Schachzug ist, wenn nicht Odo und Sisko wären. Die beiden decken wie in einem Krimi die Sache auf und stoßen auf immer neue Indizien und Beweise, sodass sie Layton später dingfest machen können. Wirklich toll präsentiert sich hier der Charakter des Ben Siskos. Anfangs noch überrascht über seinen neuen Einsatz auf der Erde, wird er von der allgemeinen Paranoia angesteckt und veranlasst selber extreme Schutzmaßnahmen. Erst das Gespräch mit seinem Vater, der sich dem Bluttest verweigert, öffnet Sisko die Augen. Dann ermittelt er analytisch mit Odo zusammen den Tathergang und später ergreift er selbst die Initiative, um die Regierung vor Layton zu beschützen. Schade ist aber, dass die Wechselbürger nur als Mittel zum Zweck benutzt werden, was die spätere O'Brien-Szene zeigt. Aus den Gründern hätte man ruhig noch mehr herausholen können, wenn man sieht, was die Front an Optionen versprach.
Keine Frage, diese Doppelfolge ist durch ihre unerwarteten Wendungen bis hin in die eigenen Reihen der Sternflotte ungemein spannend. Da stimme ich dir zu, Thorsten. Was mir jedoch an dieser Doppelfolge nicht so gefällt, ist die Art und Weise der, nennen wir es mal, Verschwörung. Die Red Squad Eliteeinheit erinnert sie an X-Files, wo ebenfalls eine Verschwörung in Regierungskreisen vorliegt. Paradise Lost ist somit im Begriff für das, was mit der ehemaligen TNG-Vision hier passiert. Das Paradies der uneingeschränkten Demokratie und des friedlichen Zusammenlebens zerfällt in dieser Doppelfolge. Auch wenn man schließlich die Sternenflotte vor einer Militärregierung bewahren kann, bleibt doch der Eindruck des verlorenen Paradieses und dieser wird später auch allenthalben in DS9 noch weiter vergrößert. Man beendet zwar die etwas so künstlich und eindimensional anmutende Harmonie, doch es stellt sich die Frage, ob man hier nicht etwas zu drastisch vorging. Paranoia, schön und gut, dass es aber gleich eine tiefsitzende Verschwörung sein musste, kommt nicht nur aus heiterem Himmel, sondern ist meines Erachtens auch wenig konstruktiv. Eine interessante Rolle spielt allerdings Siskos Vater, er ist sozusagen das bewährte Element, das heißt, er ist noch Teil des vom TNG her bekannten Universums und weigert sich der Sternenflottenparanoia hinzugeben. Er bewahrt damit seine Einstellung, wohingegen Sisko bis kurz vor dem Ende ebenfalls dem Polizeistaatstreben verfällt.
Viel bleibt mir da gar nicht mehr hinzuzufügen. Die Episode gefällt mir insgesamt sehr gut, weil einmal ein anderes Thema aufgegriffen wird, als es normalerweise der Fall ist. Zugleich ist durch die Wechselbürger jedoch der Zusammenhang zur Rahmenhandlung der Serie hergestellt. Besonders gefallen hat mir auch, dass man die Erde nun einmal, zumindest in Ansätzen, ausführlicher zu sehen bekommen hat. Auch das Einbringen von Siskos Vater halte ich für eine gute Idee, während ich mich aber auch Malta anschließe, dass die Red Squad etwas unglücklich ist. Gestört hat mich hier vor allem, dass ein Haufen von Kadetten die ganze Erde mehr oder weniger lahmlegen konnte, das wirkt ja wohl doch etwas überzogen. Und vor allem, es wirkt lächerlich, dass Admiral Layton fast ganz alleine in der Lage ist, so eine riesige Aktion zu planen und dann auch noch durchzuführen, ohne dass ihm zunächst jemand auf die Schliche kommt. Hier wurde die Handlung mehr oder weniger zusammengebaut, um Siskos Überlegenheit zu betonen. Kommen wir zum Frage-Antwort-Teil der Sendung. Wie gesagt, stört mich Herr Laytons Alleingang ein wenig. Dazu kommt, dass er der Lakota den Befehl gibt, die Defiant zu zerstören. Wie siehst du das, Thorsten? Ist es glaubwürdig, dass ein Admiral wie Layton einem Sternenflottenschiff den Befehl geben kann, ein anderes Sternenflottenschiff zu zerstören, ohne dass dieser Befehl noch von einer übergeordneten Stelle abgesegnet werden muss?
Dies ist schwierig zu beantworten, wie ich finde. Zum einen hat ein Captain eines Schiffes den Befehlen eines Admirals natürlich zu gehorchen. Das ist ja gerade der Sinn der Kommandokette. Zum anderen aber sollte ein Admiral bei solchen Befehlen immer einen triftigen Grund liefern, warum er solche außergewöhnlichen Befehle ausführen soll. Layton gibt als Grund an, dass sich Wechselbälge auf der Defiant befinden. Bentine ist so intelligent, dass sie weiß, dass dies, wenn überhaupt, eine vage Vermutung darstellt. Normalerweise würde ein Captain aufgrund eines solchen Befehls nicht handeln, beziehungsweise er würde ihn wohl hinterfragen. Als bestes Beispiel dient hier Picards Auseinandersetzung mit Admiral Doughty in Star Trek 9, der Aufstand. Da Bentine aber eine Sympathisantin von Layton ist, führt sie seine Befehle erst aus und versucht, die Defiant aufzuhalten. Erst als Layton den direkten Befehl zur Vernichtung der Defiant gibt, widersetzt sie sich seinen Befehlen, da wirklich nur Sternflottenoffiziere gegeneinander kämpfen. Ich weiß nicht, ob man so pauschal von Glaubwürdigkeit reden kann, da es, wie gesagt, auf den Befehl und das Verhältnis von Admiral und Captain ankommt. Ich glaube aber nicht, dass Befehle, die von höherer Ebene abgesegnet wurden, gerade mehr Gewicht haben, da der Rat der Sternflotte ja auch aus Admirals besteht. Malte, in der Doppelfolge wird das Energiegitter der Erde von den Red Squad sabotiert und die Gründer dafür verantwortlich gemacht. Ist dieses Szenario nicht wirklich eine Option für die gerissenen Wechselbälger, da sie sich ja schon auf der Erde befinden? Oder war diese Möglichkeit einfach zu hart und die Produzenten ließen sie außer Acht, da die Föderation sonst gegen das Dominion keine Chance gehabt hätte?
Das ist nicht sehr leicht zu beantworten. Indem die Autoren den Wechselbälgern derartige Möglichkeiten einräumten, begingen sie meines Erachtens einen folgenschweren Fehler. Denn der Krieg ist nicht gerade von gegenseitiger Rücksichtnahme gekennzeichnet. Dass die Gründer lieber die Jem'Hadar massenweise verpulvern, anstatt ihnen eine gute Angriffsgrundlage zu schaffen, wirkte äußerst unplausibel. Es wäre schon notwendig gewesen zu begründen, warum die Wechselbälger nicht zu derartigen Maßnahmen greifen. So wie es gemacht wurde, hinterlässt es zumindest Fragen. Verwunderlich ist aber auch die Leichtsinnigkeit der Föderation. Ihnen ist ja bekannt, dass die Wechselbälger alle spielerisch unterwandern können. Dass strategisch wichtige Ziele dann ausgerechnet so einfach manipuliert werden können, ist schon bedenklich. Dass man dann sofort zum anderen extrem wechselt und alles übertrieben maßregelt, ist natürlich auch nicht zweckdienlich. Das führt mich aber zu meiner nächsten Frage an dich, Jan. Du hattest mir ja zugestimmt, dass die Red Squad ein wenig unglücklich gewählt war. Es ist aber nicht ihr einziger Auftritt in der Serie. Wie bewertest du die in der Serie noch folgenden Auftritte, insbesondere in der Episode Valiant zum Ende der 6. Staffel hin?
Um ein wenig weiter auszuholen. Was mich an der Red Squad stört, sind vor allem zwei Aspekte. Zum ersten, dass sie meiner Meinung nach dem Grundgedanken von Star Trek widerspricht. Immer wieder wurde in allen Serien betont, wie angenehm das Zusammenleben im 23. und 24. Jahrhundert ist und dass Konkurrenz nicht mehr nötig ist. Dennoch betreibt gerade die Red Squad extremes Konkurrenzdenken, vergleichbar beispielsweise mit französischen Eliteschulen, wo teilweise von 2000 Bewerbern letztlich nur 35 reüssieren können. Aber was das Thema der Sternenflottenausbildung anbelangt, gibt es ja, gerade auch im Hinblick auf Wesleys fehlgeschlagene erste Versuche, viele Ungereimtheiten schon seit dem Beginn der Next Generation, die wir dann vielleicht an anderer Stelle einmal vertiefen können. Um zum Thema zurückzukommen. Der zweite Aspekt, der mich bei der Red Squad stört, ist, dass es sich um Kinder handelt, womit ich Kinder meine und nicht etwa junge Erwachsene. Es scheint mir viel zu unglaubwürdig, dass ein solcher Haufen von Kindern zu derartigen Leistungen in der Lage sein soll. Das fällt sowohl in der hier besprochenen Doppelfolge auf, als auch später in der Episode Valiant, wo man der Meinung ist, ein feindliches Großkampfschiff völlig ohne Unterstützung angreifen zu können. Wenn die Red Squad ein Versuch der Autoren ist, gegen gezielte Konditionierung von Kindern und Jugendlichen für Kriegszwecke zu protestieren, dann mangelt es leider ziemlich an Glaubwürdigkeit, obwohl der Gedanke dahinter natürlich durchaus lobenswert ist.
Damit wäre die August-Ausgabe des Episodencafés beendet. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wenn Sie uns Anregungen, Kritik oder Ihre Meinung schreiben wollen, tun Sie sich keinen Zwang an. Unsere E-Mail-Adresse lautet appcafe@startrek-index.de. Wir hören uns dann im September wieder, wo die Voyager-Folge Temporale Paradoxie diskutiert wird. Auf Wiedersehen.
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.